Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Diese Folge ist mit Unterstützung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin entstanden, als Teil einer zweimonatigen Kooperation. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. In den Berlin-Sammlungen der ZLB findet sich der weltweit größte Bestand an Berlin-Literatur und Berliner Zeitungen.
So wie sich die Machtübernahme der Faschisten in Italien schon Monate zuvor abgezeichnet hatte, der Marsch auf Rom in der Luft hing, so schnell war der gewaltsame Aufstand auch schon vorbei. Der italienische König stellte sich neben die Faschisten, Mussolini zog bejubelt in Rom ein und bildete ein Kabinett. Widerstand von Truppenteilen oder Arbeitern wurden brutal niedergemetzelt. Der Bericht aus der Berliner Morgenpost vom 31. Oktober 1922, also drei Tage nach dem Marsch, schildert nicht nur den Sieg der Faschisten, sondern macht auch klar, wie sehr es zur Strategie Mussolinis gehörte, die freie Presse auszuschalten und auf dem Gebiet der Information die Hoheit zu gewinnen. Für uns liest Paula Loy.
Mussolini, Ministerpräsident. Die Faschistenrevolution siegreich. Begeisterter Empfang in Rom. Kämpfe in Mailand und Bologna. Außenpolitische Gefahren. Die Faschistenrevolution in Italien hat ihr nächstes politisches Ziel erreicht. Der König hat den Führer der Partei Mussolini mit der Bildung der Regierung beauftragt. Mussolini hat den Auftrag angenommen und sein Ministerium bereits gebildet, das am Montag vom König vereidigt wurde und dann zu seinem ersten Ministerrat zusammentrat. Mit Ausnahme eines einzigen Ministers, der der katholischen Partei der Popolari angehört, sind sämtliche Minister bewährte Mitglieder der Faschistenpartei. Mussolini selbst übernimmt außer dem Ministerpräsidium das Außenministerium und vorübergehend auch das Ministerium des Innern. Kriegsminister wird General Diaz, der während des Krieges zuletzt Oberbefehlshaber war, und Marineminister Taon de Revel, während des Krieges Chef des italienischen Marinestabes. Von dem radikalen Flügel der Partei erhält das Kolonieministerium der Abgeordnete Federzoni, das Justizministerium Ovilio und das Ministerium der befreiten Gebiete Giurati, bekannt durch seine Expedition nach Bozen und Trient sowie Hauptteilnehmer des Zuges nach Fiume. Weniger bekannte Namen sind die des Arbeitsministers Cavazzoni und des Finanzministers De Stefani. Postminister wird der Katholik Tango. Mussolinis Ankunft in Rom erfolgte gestern Vormittag um 11 Uhr. Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich im Bahnhof und in dessen Umgebung angesammelt, darunter zahlreiche Faschisten. Mussolini wurde mit großer Begeisterung begrüßt und begab sich in den Quirinal, wo er vom König empfangen wurde. Die Stadt hat geflaggt. Als Mussolini den Quirinal verließ, rief er der Menge zu: »Mitbürger, in einigen Stunden werdet ihr nicht ein Ministerium, sondern eine Regierung haben. Es lebe Italien, es lebe der König, es lebe der Faschismus.« Der Sieg des Faschismus wurde durch die rasche Folge der Ereignisse beschleunigt. Am Sonnabend früh hatte die Regierung Facta noch den Beschluss gefasst, der Gewalt mit Gewalt entgegenzutreten, hatte den Belagerungszustand über ganz Italien erklärt und den Militärbehörden in den einzelnen Städten die öffentliche Gewalt übertragen. Aber schon zwei Stunden später wurde das Dekret über den Belagerungszustand zurückgenommen, da der König sich geweigert hatte, es zu unterschreiben. Damit war der Sieg der Faschisten gesichert. Sonnabendnachmittag empfing der König den Vizepräsidenten der faschistischen Abgeordnetenfraktion De Becchi, der gleichzeitig Oberbefehlshaber der Faschistenarmee ist. Dieser versicherte dem König, dass die Faschisten der Monarchie treu ergeben seien, dass sie nur das öffentliche Leben Italiens reinigen und, wie er sich ausdrückte, die italienische Seele wieder schwingen lassen wollten. De Becchi habe Tränen in den Augen gehabt, als er diese Worte sprach. Auch der König sei sehr erschüttert gewesen und habe erklärt, indem er den Abgeordneten umarmte, dass er die Gefühle des Volkes teile. Darauf wurde Mussolini telegrafisch nach Rom berufen. Die Faschisten, die bis zu diesem Zeitpunkt starke republikanische Tendenzen gezeigt hatten, zogen zu Tausenden vor den königlichen Palast, den Quirinal, und brachten dem König eine stürmische Huldigung dar. Der König scheint sehr klug gehandelt zu haben, denn die faschistische Armee hatte sich bereits ernstlich auf den Marsch nach Rom zur Ergreifung der öffentlichen Gewalt in der Hauptstadt vorbereitet. Nach den letzten Meldungen sollen 50.000 bewaffnete Faschisten bereits in Rom eingezogen sein und verschiedene Arbeiterquartiere angegriffen haben, doch sind diese Nachrichten noch nicht bestätigt. Sicher ist, dass viele tausend Angehörige der faschistischen Armee bereits in der Umgebung der ewigen Stadt angekommen sind und verschiedene Orte und Forts besetzt haben. In Rom hatten die Zivilbehörden ihre Befugnisse bereits am Freitag den Militärbehörden übergeben, die die Hauptstadt in Verteidigungszustand setzten. Alle Ausgänge der Stadt wurden mit Maschinengewehren gesichert, die Bahnhöfe und die öffentlichen Gebäude militärisch stark besetzt. Zur Vorsicht waren auch die Hauptstrecken der nach Rom führenden Bahnen durch Zerstörung der Gleise unterbrochen worden. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass in der Stadt selbst das faschistische Aufgebot sich in seinem Quartier versammelte und aktionsbereit hielt. Aus den letzten Revolutionen hatten die Faschisten die Wichtigkeit der Beeinflussung, besser gesagt der Knebelung der öffentlichen Meinung gelernt. Überall, wo sie die Macht erlangten, verboten sie die gegnerischen Zeitungen, der Telegraph- und Telefonverkehr wurde unterbrochen und erst nach erlangtem Siege, aber immer noch unter Zensur, freigegeben. In Mailand, dem Hauptquartier des Faschismus, wurde das Gebäude des sozialistischen Blattes Avanti, das von der Polizei bewacht war, nach einem lebhaften Feuergefecht besetzt und bis jetzt nicht wieder geräumt. Die Polizei hatte 6, die Faschisten hatten 7 Verwundete. Auch das liberale Blatt Secolo, das gegen die Gewalt protestierte, musste sein Erscheinen vorläufig einstellen, da die Faschisten in das Gebäude eindrangen und das gesamte Mobiliar zerstörten. Auch mehrere sozialistische Versammlungslokale wurden besetzt und ihre Einrichtungen in Brand gesteckt. Besetzt wurden ferner von den Faschisten in Mailand der Hauptbahnhof und das Postgebäude, angeblich um den Post- und Eisenbahnverkehr nicht durch einen etwaigen Generalstreik lahmlegen zu lassen. In Genua haben die Faschisten das Haus der Eisenbahngewerkschaft in Brand gesetzt. Große Wichtigkeit scheinen die faschistischen Truppen insbesondere den Flugplätzen beizulegen. So haben sie bei Mailand den Flugplatz Paliedo besetzt und die dort vorgefundenen Flugzeuge und Waffen nach ihrem Hauptquartier geschafft. Auch in Bologna wollten sie den Flugplatz besetzen, ließen aber, da ihnen die Truppen starken Widerstand leisteten, von ihrem Vorhaben ab. Dafür erstürmten sie die Besalieri-Kaserne in Bologna, trotz tapferer Verteidigung der Soldaten. Mehrere Faschisten wurden getötet, doch mussten die Besalieri zuletzt die Kaserne räumen, die von den Faschisten sodann in Brand gesteckt wurde. In Bologna ereigneten sich noch andere Zwischenfälle, bei denen auch ein Offizier der königlichen Polizeigarde getötet wurde. Trotzdem scheint die faschistische Revolution im Allgemeinen in Italien ohne allzu viel Blutvergießen verlaufen zu sein. Nach der Ernennung Mussolinis ist eine Entspannung eingetreten. Vor allem wurde der Eisenbahnverkehr wiederhergestellt. Immerhin muss man noch mit allerlei Unvorhergesehenem rechnen, namentlich damit, dass an einzelnen Orten die starke sozialistische Bevölkerung sich nicht ohne weiteres die von den Faschisten geplante völlige Unterdrückung gefallen lassen wird. Die Kommunisten allerdings scheinen die Flinte bereits ins Korn geworfen zu haben. Sämtliche Kommunisten erhielten eine Mitteilung ihrer Partei, wonach diese aufgehört habe zu bestehen und die alle ihre Mitglieder von den Pflichten gegen die Partei entbindet. Man glaubt, dass daraufhin die kommunistischen Abgeordneten ihre Mandate niederlegen werden. Mussolini ist demnach in Wirklichkeit augenblicklich der Herr Italiens. Es ist selbstverständlich, dass die Faschistenpartei jetzt, da sie zur Macht gelangt ist, versuchen wird, ihr politisches Programm durchzuführen. Dieses Programm schließt jedoch eine Reihe von Gefahren, nicht nur für Italien, sondern vor allem für die friedliche Entwicklung Europas ein. Vor allem wollen die Faschisten die Herrschaft am rechten Ufer der Adria, von Fiume bis nach Süddalmatien, behalten und fechten die Verträge mit Südslawien, das die Mehrheit der Bevölkerung in jenen Gegenden besitzt, an. Wie uns aus Belgrad berichtet wird, ist dort eine Mitteilung aus Rom eingetroffen, dass der italienische Minister des Äußern, Schanzer, kurz vor der Demission noch das Abkommen mit Südslawien über die Räumung der sogenannten dritten dalmatinischen Zone unterfertigt hat. Danach müsste binnen 7 Tagen die Räumung dieser Zone von italienischen Truppen erfolgen. Es ist jedoch durch den Umsturz in Italien sehr fraglich geworden, ob dieses Abkommen von Italien eingehalten werden wird. Schon dieser Umstand rückt die Gefahr von Verwicklungen mit den Südslawen in greifbare Nähe. Ein weiterer Punkt des außenpolitischen faschistischen Programms ist die Vergrößerung der italienischen Kriegsflotte, die eine Abänderung des Paktes von Washington erfordern würde und den Wettstreit zwischen Frankreich und Italien im Mittelmeer neu beleben müsste. Ferner ist die Haltung der Faschisten in der Orientfrage ganz unbestimmt. Eine sehr wichtige Frage bleibt es ferner, ob die Faschisten, die stets für eine Angliederung des italienischen, schweizerischen Kantons Tessin an Italien eintraten, dieses Bestreben werden praktisch verwirklichen wollen. Freiwillig wird die Schweiz diesen Landesteil sicher niemals herausgeben und es ohne Frage auf einen Krieg ankommen lassen. Es liegt nahe, dass auch die Wünsche der Faschisten vor jenen italienischen Gegenden nicht Halt machen werden, die Frankreich im Jahre 1859 als Lohn für seine Hilfe bei der Einigung Italiens eingesteckt hat, nämlich Nizza und Umgebung. Es ist aber anzunehmen, dass Mussolini, nun einmal zur Macht gelangt, einiges Wasser in seinen Wein gießen wird und, wie stets in solchen Fällen, aus der Politik agitatorischer Ideale in die der Wirklichkeit einzuschwenken, sich Mühe geben wird. Die Deutschen Südtirols, die der Krieg unter die Gewalt Italiens gebracht hat, werden zweifellos die neue Wendung der Dinge am meisten zu beklagen haben. Man hat bisher schon aus den vielen faschistischen Überfällen und Gewalttaten in Bozen, Meran und Trient gesehen, dass diese Partei auch vor der gewaltsamen Italienisierung des deutschen Landes nicht zurückschrecken werden. Wie wir aber den zähen Charakter des tirolischen Stammes kennen, werden Mussolini und seine Anhänger hier auf Granit beißen. Zu einer Verbesserung des in letzter Zeit leidlich gewordenen Verhältnisses zwischen Italien und Deutschland würde eine solche Politik jedenfalls nicht beitragen.
Das war's vom Triumph der italienischen Faschisten. Kleine persönliche Anekdote. Als ich 2003 in Rom lebte, gab es in Souvenirgeschäften ganz selbstverständlich Figuren von Mussolini, stehend im offenen Militärwagen oder auf einem Sockel. Wäre ich damals auf Instagram gewesen, ich hätte es sofort gepostet. Jetzt ist auf den Tag genau auf Instagram. Schaut vorbei. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.